Meko Talk, Lillys Podcast rund ums Thema Medienkompetenz.
Heute mit meiner Social Media Managerin Laura. Wir haben über Social Media als Beruf gesprochen, über Algorithmen, Datenschutz, Konzerne, über den Community-Aufbau, über Hassrede und Empowerment und auch über meinen ganz eigenen Weg in die sozialen Medien.
Ladebalken bei 5% für meine allerersten Post in einer Insta-Story. Und wie es dazu kam, darüber rede ich heute im Meko Talk, heute mit Laura. Hallo Laura.
Hallo Lilly, schön, dass ich da sein kann.
Danke, dass du da bist. Heute geht es bei uns um Social Media. Wir könnten Stunden über dieses Thema reden, denn es ist mit ganz, ganz vielen Themen verwandt. Und Laura ist Social Media Managerin und hat mir vor einiger Zeit, als ich meinen Blog das erste Mal veröffentlicht habe, ihre Hilfe angeboten bei Social Media.
Ich gebe mein Bestes, aber ich hoffe nach fast 2 Jahren Vollzeit-Social-Media-Arbeit, dass ich dir doch werde weiterhelfen können bei allen Fragen.
2 Jahre Social-Media-Arbeit, das heißt, es ist auch ein richtiger Job. Das habe ich heute auch festgestellt. Allein schon, um einen Post für eine Social-Media-Story zu erstellen, gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Sachen zu bedenken, dass ich das Gefühl habe, gar nicht mehr fertig zu werden. Wie siehst du das? Wie geht's dir, vor allem wenn es dein Job ist, Social Media zu machen?
Es ist auf jeden Fall ein Job. Man muss auch sagen, dass Social Media gerade in den größeren Unternehmen von vielen, vielen Leuten gemacht wird. Es ist nicht, dass eine traurige Person da sitzt und das nebenbei macht. Das machen richtige Teams, die Monate im Voraus teilweise ihren Content einplanen. Wird auch viel Kohle reingesteckt. Also es ist inzwischen sehr professionalisiert in sehr, sehr vielen Bereichen. Und wenn man da mithalten will, muss man auch wirklich up-to-date sein und auch schauen, dass man so professionell wie möglich dahin geht, um da auch seine Inhalte weiter nach vorne bringen zu können.
Aber Social Media hat auch eigentlich gar nicht so angefangen, oder? Also es war doch eigentlich, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie ein privates Tagebuch, oder?
Mhm. Ja, gerade wenn man an die Anfänge von Facebook zurückdenkt, 2006, 7, 8, ich glaube, ich bin seit 2008 selber persönlich auf Facebook. Da waren die Freunde da, da hat man geteilt, was man gerade macht. Aber irgendwann ist Firmen halt auch aufgefallen, okay, sie können da auch hingehen und versuchen, da Sachen zu verkaufen. Und inzwischen ist es wirklich so, dass Facebook, ich glaube so 2018 war das, wirklich gesagt hat, es ist so überlaufen und sie müssen jetzt ihr Image aufpolieren, weil sie einen so schlechten Ruf bekommen haben nach den paar Jahren, dass sie ein Family and Friends Update eingeführt haben, dass die Leute wieder mehr zu Facebook zurückfinden, um zu sagen, oh, ich habe ja Freunde bei Facebook und ich kriege nicht nur Werbung angezeigt.
Das heißt, es gibt jetzt Facebook für Unternehmen, also für Werbung und Facebook dann ohne Werbung, oder wie kann man sich das Family and Friends Update vorstellen?
Das war ein sogenanntes Algorithmus-Update, weil die Zeiten des chronischen News-Homefeeds sind lange vorbei. Vor ein paar Jahren hat man sich bei Facebook eingeloggt und hat gesehen, mein Freund Paul hat um 15 Uhr was gepostet, meine Freundin Sabine eine Stunde vorher, konnte darunter scrollen, bis man 2, 3 Tage vorher wieder angekommen ist. Irgendwann waren dann entweder so viele Freunde oder man hat so viele andere Seiten geliked, dass es einfach unübersichtlich geworden ist. Wenn dann Leute auch mehr gepostet haben, waren es natürlich entsprechend viele Posts. Und dann hat Facebook einen Algorithmus eingeführt, der eine große schwarze Box ist. Man weiß nicht genau, welche metrigen Sachen da berücksichtigt werden, aber zum Beispiel Sachen wie lange ist es her, dass es gepostet worden ist. Wie oft interagiere ich mit Sachen, die eine Seite oder ein Freund postet? Und je nachdem, wie oft ich zum Beispiel damit interagiere, wie oft ich da Likes vergebe, kommentiere oder es selber teile, desto höher wird mir das in meiner Timeline angezeigt. Was natürlich bedeutet, wenn ich jetzt selber eine Seite, zum Beispiel einen Blog betreibe und ich habe das Problem, ich poste zwar fleißig, aber ich kriege die Leute nicht dazu, damit zu interagieren, dann wird es niemandem in seinem Homefeed angezeigt.
Deswegen sind ja auch die Leute von Blogs dann auch auf Social Media umgestiegen, oder? Also letztens hat mir eine Kollegin gesagt, Blogs sind tot. Wenn du in irgendeiner Form existent sein möchtest, dann muss das auf Social Media passieren. Da sind die Leute, da kannst du die erreichen. Allerdings hat es auch wieder seine Vor- und Nachteile. Es ist für mich, muss ich sagen, einfach eine zusätzliche Arbeit tatsächlich. Wenn ich alleine meinen Blog betreibe, dann mache ich den Job einer IT-Lerin, weil ich setze das ganze Ding auf. Dann mache ich den Job einer Journalistin, einer Redakteurin. Also ich schreibe selber, ich redigiere selber. Dann brauche ich irgendwie Beitragsbilder, also mache ich Fotos. Dann bin ich Fotografin. Dann podcaste ich, dann bin ich Podcasterin. Dann schneide ich das natürlich, bin Postproduzentin. Dann sind wir jetzt schon bei 5 Jobs und einer Website. Und jetzt kommt auch noch Social Media dazu. Und da ist ja normalerweise nicht nur ein Kanal, oder?
Ja, da ist natürlich immer die Devise, so breit streuen wie möglich, aber sich dann natürlich auch nicht zu weit verstreichen, weil man darf nicht vergessen, jeder einzelne Kanal hat seine eigenen Anforderungen. Wenn ich jetzt Instagram, hast du ja vorhin schon erwähnt mit der Instagram-Story, außer ich habe mehr als 10.000 Likes oder werde früher verifiziert, kann ich keine Links auf Instagram teilen. Was ich bei Facebook aber wiederum machen kann. Das heißt, wenn meine Strategie jetzt ist, hauptsächlich Links zu posten, weil ich mehr Leute auf meinen Blog ziehen möchte, muss ich mir überlegen, wie kann ich das auf Instagram tun, weil ich ja nicht einfach einen Link setzen kann, wie ich das jetzt bei Facebook und Twitter mache.
Allerdings gibt es das Tool Linktree, was so ein bisschen Instagram so ein bisschen austrickst, indem es dir erlaubt, mehrere Links in deine Biografie einzubauen durch so Buttons, die dann weiterleiten.
Genau, richtig. Also Instagram bietet einem, wenn man eben weniger als 10.000 Follower hat, die Möglichkeit oder bietet jedem die Möglichkeit, einen einzigen Link in der Bio, in der Biografie des eigenen Instagram-Profils zu haben. Aber die Leute muss man da trotzdem irgendwie hinlotsen. Sieht man ja ganz oft hier mehr Infos, Klick, Link im Bio und so weiter und so fort. Und da muss man sich natürlich überlegen, dass die Hürde, dass die Leute da draufklicken, entsprechend höher ist. Wenn sie jetzt gerade ihre Stories anschauen, dann Link im Bio, da muss ich auf das Profil klicken, muss ich auf den Link klicken. Wenn ich Linktree habe, was ein super Tool ist, weil man einfach sagt, okay, man hat nicht nur diesen einen Link, sondern kann sagen, der eine Link, der dann zu 5 interessanten Blogposts zum Beispiel führt, ist eine super Möglichkeit. Aber wie bringe ich die Leute dazu, das auch wirklich zu tun?
Das ist wieder die ganz andere Frage und da sind wir bei Darstellungsformen, ne? Also jeder Social Media Kanal hat ja seine eigenen Möglichkeiten. Also auf Twitter habe ich halt eher so kurze Nachrichten, die ich halt raus spreade und ja, vielleicht mal ein Foto und auch ein Video irgendwie. Instagram funktioniert natürlich super viel über Bilder und über Videos und Boomerangs.
Ja, Boomerangs, was streng genommen auch nur Videos sind. Aber ja, Boomerang.
Und und YouTube wäre jetzt nochmal ein ganz anderes, also vor allem ein Videoform, eine Videoplattform. Das heißt, ich überlege mir jetzt wiederum für meine Kanäle, also für meine Inhalte, wie kann ich die auf der jeweiligen Social-Media-Plattform aufbereiten, was nicht nur eine unheimliche Planungsarbeit im Vorfeld ist, sondern auch wieder eine Produktionsarbeit und dann auch ganz ehrlich eine Postproduktionsarbeit. Und wenn ich einfach nur checke, wie viele verschiedene Filter es gibt, wie viele Farben es gibt, wie viele Sticker es gibt, dann ändert sich ja auch immer, was besser ankommt. Dann gibt es irgendwelche Lenses und Filterfunktionen, die dann irgendwie animiert sind, die dann auf dir liegen. Es ist, ich muss sagen, allein schon diese Entscheidungen zu treffen, überhaupt alles auf dem Schirm zu haben. Ich meine, wann soll ich denn da jemals anfangen, Social Media zu machen?
Das Wichtigste zum Anfang ist, dass man ein bisschen drüber nachdenkt. Man muss nicht sofort reinspringen, sondern man überlegt sich, was habe ich und was macht Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du, einen Medienpädagogik-Blog habe. Sind die Leute, mit denen ich mich vernetzen will, sind die auf Facebook unterwegs, auf Instagram, auf Twitter? Und sich dann überlegt, was macht Sinn, was ich tue? Weil ich muss ja auch nicht alles machen. Wenn ich jetzt irgendeinen Kanal habe, nur um ihn zu haben, ihn aber nicht bespielen kann, dann macht es auch keinen Sinn, den zu haben. Wie du schon gesagt hast, diese 10 verschiedenen Jobs, die du da hast, man muss sich ja auch nicht übernehmen. Und wenn man jetzt sagt, die Leute, die ich erreichen will, die sind bei Twitter viel, Facebook, ja, muss ich auch machen. Instagram habe ich ganz coole Möglichkeiten, da meine Inhalte zu verbreiten. Dann würde ich mich auf diese 3 Kanäle zu konzentrieren und sagen, okay, brauche ich jetzt nicht auch noch TikTok machen.
Oder so ein paar kurze 30-sekündige Videos gehen ja auch auf anderen Plattformen im Endeffekt, ne?
Kannst du auch auf Instagram machen.
Was meinst du, was ist der größte Unterschied zwischen einem privaten Instagram-Channel und einem geschäftlichen Instagram-Channel?
Ich glaube, das Relevanteste ist, dass bei einem geschäftlichen, also so einem Instagram-Business-Account, stehen dir Insights zur Verfügung. Das bedeutet, ich kann sehen, wie alt meine Abonnenten sind, woher meine Abonnenten kommen, wann sie online sind und auch ganz relevant, wie viele Leute ich erreicht habe und wie oft meine Inhalte gesehen wurden. Also das wäre eh meine Empfehlung, dass du einen Instagram-Business-Account oder deinen privaten Account auf einen Instagram-Business-Account umstellst, wenn du es eh nicht schon getan hast, dass du auch sagen kannst, diese Posts kommen gut an, wenn ich längere Captions schreibe.
Captions?
Captions sind Beschreibungen unter Fotos. Und gute Nachrichten, denke ich, für dich, der Trend geht zu längeren Captions.
Yes.
Die Leute lesen länger, lesen mehr. Sie wollen nicht nur schöne Bilder sehen, sondern auch was dazu lesen können, was einem ja ganz andere Möglichkeiten eröffnet, seine Inhalte weiterzuverwerten.
Ist doch jetzt aber wieder neu, oder? Also hieß es nicht jetzt die letzten Jahre, der Trend geht zu kürzeren Häppchen, die Leute lesen nicht mehr länger. Ich meine, allein von der letzten, ich glaube, Republika war das Thema Too Long Didn't Read. Also es ist zu lang, ich habe es nicht gelesen. Wie meinst du, wieso passiert das gerade?
Genau, das ist das Spannende an Social Media, ganz allgemein über alle Plattformen, man muss ständig up-to-date sein, am besten auch seine Strategie alle paar Monate anpassen mit dem, was sich an Algorithmen getan hat, was man aus seinen eigenen Insights rausgelesen hat, was gut ankommt und was nicht und dann dahingehend seine Strategie anpassen. Von was du gerade gesprochen hast, nennt sich Snackable Content. Content, den man zwischendurch genießt, so beim Scrollen auf Facebook, sticht mir irgendwas ins Auge, gebe ich halt ein Like dafür und scroll gleich weiter. Das ist snackable Content. Auf Instagram habe ich letztens eine Studie gelesen, dass der Trend, wie gesagt, weg von diesen kurzen Captions zu längeren Captions geht. Ist auf Facebook nicht der Fall. Da ist für Posts immer noch 100 Zeichen empfohlen, weil die Leute da scheinbar eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Aber bei Instagram kann man es wirklich noch mit längeren Captions versuchen und der Studie nach auch erfolgreich umsetzen.
Spannend. Wie kriege ich denn mit, dass sich der Algorithmus ändert?
In der Regel sieht man das, wenn man zum Beispiel eine wöchentliche Statistik macht, was ich empfehlen würde, oder eine monatliche Statistik, wenn man sagt, man postet nicht so viel. In der Regel sieht man, ich habe weniger Leute erreicht. Und da muss man sich fragen, habe ich weniger gepostet diesen Monat? Habe ich Sachen gepostet, die nicht so gut angekommen sind? Dann checkt man die anderen Metriken. Und dann kommt man drauf, vielleicht war das doch jetzt auch wieder was, was Facebook oder was Instagram geändert hat. Und meistens findet man da auch eine entsprechende Ankündigung, wenn man direkt nach Facebook-Algorithmus-Update-Änderung sucht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Algorithmus ist eine große schwarze Box. Man weiß nicht so hundertprozentig, was da reinspielt, was Facebook genau von einem erwartet. Außer zum Beispiel dieses Family and Friends Update, was ich vorhin erwähnt habe, ist schon relativ eindeutig, worauf es da rauslief, was Facebook inzwischen erwartet. Aber viele Sachen muss man auch wirklich durch Erfahrung und Ausprobieren vor allem erst feststellen, was funktioniert und was nicht.
Also jetzt war ich schon soweit, okay, ich will einen Business-Account, dann habe ich auch schon geguckt, okay, was kann ich denn leisten? Habe gesagt, alles klar, Twitter kann ich leisten und Instagram kann ich leisten. Und jetzt will ich loslegen. Was muss ich denn noch so bedenken?
Bevor ich anfange, was muss ich bedenken? Ich würde sagen, dass man vielleicht schon ein bisschen in Vorleistung geht und zum Beispiel schon für einen Monat den Content vorausplant. Da ist wichtig zu sagen, man muss nicht jeden Tag posten, weil das muss ja auch was sein, was man über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann. Wenn ich jetzt merke, ich habe nicht die Ressourcen, jeden Tag zu posten, dann ist es so. Wenn man auch jetzt sagt, es geht mir um Leute erreichen, um Engagement.
Engagement?
Engagement, wie die Leute mit dem Inhalt reagieren.
Okay, also kommentieren, liken.
Kommentieren, liken, teilen und so weiter. Das ist eine sehr wichtige Sache, neben der Reichweite. Das wäre auch, würde ich sagen, was man vielleicht schon, wenn man seine Strategie entwirft, sagen muss, geht es mir um Reichweite oder geht es mir um Engagement? Das ist so eine, nicht Grundsatzentscheidung, aber man postet anders und plant anders.
Ja, weil? Oder wie?
Ein Beispiel, wenn es mir jetzt allein um die Reichweite geht, muss ich so oft wie möglich am Tag posten, zum Beispiel 15 oder 20 Insta-Stories pro Tag machen und dazu noch 10 Feed-Posts am Tag. Das muss wohl laut Instagram das perfekte Maß sein, um eine hohe Reichweite aufzubauen. Aber wenn ich jetzt sage, mir geht es um Engagement, dann reicht ein bis zweimal in der Woche posten, aber dafür halt dann entsprechend ansprechende Beiträge, wo ich vielleicht auch ein bisschen Learning schon habe aus meinen vorherigen Posts, was meine Audience von mir erwartet und womit sie gerne interagiert.
Okay, also ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, wen will ich denn erreichen? Vielleicht sollte ich mir auch schon angucken, okay, was ist denn schon da? Mit wem kann ich mich natürlich auch verbinden? Es geht ja um Vernetzung natürlich auch auf Social Media. Und auch ein Tipp, den mir auch wieder eine Kollegin von den Blog-Rebellen auch gegeben hat. Überleg dir eine Botschaft, überleg dir, was du aussagen willst und auch von dir weiß ich, kenne deine Marke oder bilde deine Marke. Wie kannst du da Tipps geben, wie ich dann bitte meine Marke jetzt definieren kann?
Ja, das ist tatsächlich die Kernaussage und du musst natürlich wissen, das will ich, A, und B, den will ich erreichen, was jetzt auch so ein bisschen in die Richtung Zielgruppe geht, was du gerade erwähnt hast. Ich kann nicht gleichzeitig ein Kindergartenkind und eine 60-jährige Dame ansprechen. Die haben doch sehr unterschiedliche Erwartungen, würde ich mal erwarten, was jetzt Social-Media-Inhalte angeht. Und da muss ich halt wissen, ob man da jetzt an Altersgruppen denkt, an Medienpädagogen zum Beispiel, das kann meine Zielgruppe sein. Oder ob ich da eher mit den Sinus-Milieus arbeiten möchte, geht ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, ich will das adaptiv-pragmatische Milieu erreichen. Die haben natürlich, ja.
Was haben die für Ansprüche?
Die sind noch sehr verbunden mit Heimat, mit Bräuchen, mögen aber dann doch schon so moderne Sachen wie so Mädelsabende und mit den Jungs abhängen.
Die auf Pinterest abhängen.
Unter anderem, da hängen sie ab, genau.
Ganz kurz noch mal zum Reichweite oder Interaktion. Was würdest du sagen, was ist, keine Ahnung, gibt es da sowas wie, was ist besser? Weil eigentlich dachte ich immer, oder es gibt so dieses Bild, ne, der Influencer, dass die InfluencerInnen halt natürlich nur beeinflussen können und so berühmt sind und so viel Geld machen können, wenn sie Reichweite haben. Das heißt, eigentlich ging es die ganze Zeit rum, Reichweite, 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 Reichweite. Und jetzt sagst du mir aber gerade, ne, vielleicht doch eher auf die Interaktion
setzen.
Genau,
das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man möchte. Und wenn man jetzt, gehen wir vom Beispiel Influencer aus, in der Regel ist es so, je größer man ist, desto mehr Reichweite hat man. Und viele Firmen geht es um die Reichweite. Da ist jetzt aber auch der Trend seit einiger Zeit, dass es doch wieder dahin geht zur Engagement Rate, wenn ich jetzt eine Firma bin und sage, ich möchte irgendwas verkaufen. Ist vielleicht ganz cool, wenn 10.000 Leute mehr wissen, dass es mein Produkt gibt. Aber vielleicht wäre es mir dann doch lieber 500.
Würden regelmäßig was kaufen.
Zum Beispiel, genau. Und da kommt dann wieder vielleicht auch so zurück, was will ich erreichen? Will ich meinen Blog möglichst vielen Leuten unter die Nase halten und hoffen, dass ein paar so interessiert sind und bleiben? Oder geht es mir eher darum, eine starke Community aufzubauen, die auch regelmäßig dann zurückkommt und mich im Hinterkopf behält und dann auch mit mir interagiert und vielleicht dann auch wieder Themen ranbringt oder vielleicht auch Kunde wird sozusagen.
Meine Güte, Community aufbauen, das muss ich ja auch noch. Wie baue ich denn jetzt auch noch eine Community auf?
Da ist es wichtig, nicht zu sagen, ich sitze hier in meinem Türmchen und poste vor mich hin, sondern ich teile etwas von meiner Arbeit und will dann natürlich wissen, wie finden meine Abonnenten das? Was meinen Sie zu einem Thema? Das bietet sich natürlich gerade, wenn jetzt zum Beispiel zur Medienpädagogik und mit anderen Medienpädagogen verknüpfen, zurückdenkst, Entwicklungen, wie steht ihr zu den Entwicklungen? Wie geht ihr mit bestimmten Problemen um? Da kann man ja auch voneinander lernen und so baut man dann eine Community auf.
Okay, also sich im Endeffekt doch wieder vorstellen, dass die Menschen halt da sind, ne? Also als
genau.
Wärst du wieder beieinander.
Außer du willst Influencer werden.
Dann?
Dann stellst du Fragen, und was habt ihr heute so zum Mittag gegessen?
Aber dann antwortet mir ja keiner, sondern like dann.
Dann, wenn das Foto schön genug ist.
Ach so, dann muss ich schön sein. Da ist wieder ein ganz anderes Thema, worauf wir jetzt auch gleich nochmal kommen, was Social Media alles noch mehr ist. Um aber nochmal auf den Job Social Media da weiter noch drüber zu reden, kurz. Was genau ist denn dein Job als Social Media Managerin?
Mein Job als Social Media Managerin ist zum einen die Content Creation. Das heißt, ich erstelle Inhalte für die verschiedenen Social-Media-Kanäle, mache gleichzeitig das Community-Management. Das heißt, überlege, wie baue ich eine Community auf, wie stärke ich die, beantworte Fragen, Rückfragen zu Inhalten und gleichzeitig die Strategie, die strategische Ausrichtung. Ich muss schauen, okay, es gab Algorithmusänderungen, wie setze ich das jetzt in meiner Strategie um, dass ich meine Reichweite oder meine Engagement-Rate halten kann oder verbessern kann.
Ich finde cool, dass wir auch so drüber reden, weil ich wirklich, wirklich lange gebraucht habe, um auch geschäftlich auf Social Media auch umzusteigen. Ja, es ist halt auch allein schon die Sachen, die vorher bedacht werden müssen. Da haben wir jetzt viel drüber geredet, allein das alles im Vorfeld, ja, was auch schon mich auf jeden Fall davon abgehalten hat, direkt loszulegen. Und das finde ich halt so spannend, weil eigentlich ja Social Media eher den Eindruck macht, als wäre das gar nicht so durchdacht.
Das ist die Kunst dahinter, es dann auch so ein bisschen leicht aussehen zu lassen.
Eigentlich bin ich gerade aufgestanden, aber heimlich stand ich schon 2 Stunden im Bad.
Genau, Hashtag no makeup.
Was mich auch so immer so ein bisschen abgeschreckt hat, war halt einfach so dieses Ding, naja, machst du damit? Klar, natürlich brauche ich geschäftlich Social Media und klar brauche ich Instagram, weil da halt einfach die Leute sind, die ich auch erreichen möchte und mit denen ich auch interagieren möchte. Auf der anderen Seite war dann immer die Frage, okay, mache ich da nicht eigentlich bei einer Sache mit, die mir vielleicht gar nicht so gefällt, weil ich eben nicht mag, dass da diese Scheinwelt herrscht oder eben diese ganze Sache auch mit den Influencerinnen mich eigentlich mehr unter Druck setzt oder ich das halt eigentlich auch gar nicht eher möchte. Wie gehst du mit diesem Zwist um?
Ich würde behaupten, wir sind 2020. Es tut sich ständig was auf den sozialen Medien. Wir hatten, denke ich, gerade am Anfang, als Instagram groß geworden ist, dieses wirklich sehr kuratierte, dieses ich zeige nichts von meinem Privatleben oder nichts unverändert. Und da gibt's auch wirklich einige Trends, die dagegen arbeiten, die sagen, ich filter meine Fotos nicht. Ich poste mich so, wie ich wirklich ohne Make-up aussehe. Wo es jetzt auch, wenn man nur auf Influencer schaut, wirklich sehr positive Beispiele gibt, die einfach sagen, nee, sie wollen da nicht mitmachen und sie zeigen, wie es wirklich ist. Natürlich nicht in allen Lebenslagen, aber die wirklich versuchen, da ein positiveren Gegenpol, würde ich sagen, schon bereitzustellen und zu zeigen.
Ja, das war auch so ein bisschen der Punkt, auf den ich kam. Also das heißt, bei mir findet ihr dann auf Instagram nicht die super krassen Hochglanzsachen, sondern tatsächlich viel ausprobiere, viel einfach mal machen. Ich meine, es ist mein neuer Lernweg und mein neuer Lernprozess und daran lasse ich euch einfach teilhaben. Laura, ich bin sehr beeindruckt von uns beiden. Wir haben Journalistik zusammen studiert und haben auch zusammen produziert journalistische Beiträge.
Sehr journalistisch.
Wieso haben wir damals eigentlich nie einen Social-Media-Account gehabt?
Ich glaube, die Zeit war einfach noch nicht reif dazu.
Es war 2012.
Wie es so immer ist, zuerst kommt die Wirtschaft und dann irgendwann ziehen die ganzen Institutionen nach, die eigentlich Vorreiter sein müssten. Meiner Meinung nach. Da hängt dann noch ganz viel hinterher und dann muss man sich immer professionelle Hilfe einkaufen von irgendwelchen großen Firmen.
Oder von Laura.
Oder von Laura, die keine große Firma ist, um dann da hinterherzukommen. Deswegen finde ich es gerade auch wirklich sehr wichtig, dass man sagt, Medienpädagogik, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, findet man nicht wirklich viel und man sollte es auf jeden Fall auf Social Media finden.
Trotzdem muss ich sagen, ich war sehr erstaunt von uns, weil wir zusammen im Journalistikstudium auch schon trotzdem über Social Media geredet haben, damals über YouTube und einen Beitrag gemacht haben, in den wir mal ganz kurz reinhören.
Wir wollten alles. Wir wollten berühmt sein. Wir wollten die Klicks und die Likes. Als Frau hast du 3 Möglichkeiten, ein YouTube-Star zu werden. Erstens, sei witzig. Was ist orange und geht den Berg hoch?
Eine Mandarine.
Zweitens, du kannst singen oder tanzen.
Sitting in a Hall of Fame.
Drittens, Babykätzchen. Wir konnten nicht singen, nicht tanzen. Wir waren nicht witzig. Und wie wir uns mit Babykätzchen bewarfen, wollte auch niemand sehen. Wir waren verzweifelt.
Wie immer, wenn wir deprimiert waren, trafen wir uns in unserer Lieblingsbar und ließen uns volllaufen. Wir waren am Ende. Nichts hatte funktioniert. Der Ruhm, die Ehre, alles in weiter Ferne. Wir würden für immer in unserer Redaktion versauern. Aber dann sah ich ihn. Er war elegant, im perfekt sitzenden Anzug, die Haare lässig zurückgegielt. Er setzte sich zu uns und stellte sich vor.
Mein Name ist Mr. Tube, Mr. YouTube.
Er war geistreich, charmant, er hatte die Welt gesehen. Er legte seine Hände auf unsere Knie, sah uns tief in die Augen und sagte:
Zeigt mir eure Brüste und ich mache euch berühmt.
Er war die reinste Verführung. Die Versuchung war zu groß, wir gaben ihr nach. Wir zeigten ihm und der Welt unsere Brüste. Das war der Anfang vom Ende.
Ja, wie gesagt, wir haben in unserer Vergangenheit sehr hochwertige journalistische Beiträge gemacht, wie hier unseren satirischen Beitrag über uns als YouTube-Stars. Der geht noch ein bisschen länger. Wir werden natürlich berühmt, wir ziehen blank vor der Welt, werden total berühmt, werden gefeiert und gehypt, alles nur wegen unseren Brüsten. Das geht natürlich nicht gut, wir brechen zusammen, ist klar, und lassen diese ganze Sache sein. Den ganzen Beitrag könnt ihr natürlich auch bei mir hören. Ich lade ihn euch hoch. Aber wie gesagt, ne, so satirisch wie er ist, wir spielen natürlich auf eine ganz reale Sache an, nämlich auf unser Feminismusproblem in den sozialen Medien.
Oder?
Ja, absolut. Ich würde immer noch behaupten, wir waren unserer Zeit damals, 2012, weit voraus.
Ich finde auch, dass wir auch eine neue Studie über YouTube bestätigen, in der es um Influencerinnen geht, die quasi davon reden, dass der einzige sichere Ort für sie Beauty ist. Also, dass die Community tatsächlich in diesen alten Kategorien denkt. Ne? Frauen machen wirklich mehr Content über Heimarbeit, über Stricken, über Self-Care. Ja, auf jeden Fall Schönheit und Beauty. Und viele YouTuberinnen wurden befragt und haben auch gesagt, sie würden auch gerne machen, weil nach dem 3000. Beauty-Video hast du ja auch keinen Bock mehr. Aber sobald sie sich zum Beispiel in was Politisches trauen, kommt halt dann der Shitstorm. Und auf der anderen Seite wurden dann Produzenten befragt, so hey, würdet ihr nicht mit Frauen Politikformate machen? Und da kam dann die Antwort, ja, wir haben kein Format für Frauen. Hä, brauchen Frauen eigene Formate?
Ja, wie Frauen auch pinke Globusse brauchen.
Ah, ja, und auch extra Frauenmikrofone.
Die auch pink sind, weil ansonsten können wir Frauen mit unseren zarten kleinen Händen ja nicht damit umgehen.
Und Frauenparkplätze, auf jeden Fall brauchen wir auch ganz
dringend. Die müssen dreimal so groß sein.
Ja, aber was ich trotzdem an dem Punkt wirklich krass finde bei allem Sarkasmus, ist dieses Ding. Ja, auf der einen Seite hat Social Media dazu geführt, dass wir voneinander lernen, ja, dass sich auf einmal Leute ihren Mund aufmachen, die vorher nie zu Wort gekommen sind, von denen wir niemals gehört haben. Ich wüsste nie oder hätte mich nicht damit beschäftigt mit Black Feminism zum Beispiel oder Queer Feminismus, würde es das Internet nicht geben. Ich hatte gar keinen Zugang. Und auf der anderen Seite verdienen dann vor allem die Menschen unheimlich viel Geld, die eigentlich den alten Normen entsprechen. Hä? Check ich nicht. Ja,
verstehe ich auch nicht. Wie das so ist, aber was da, glaube ich, ganz viel mit reinspielt, ist auch wirklich, gerade wenn man sich auf YouTube die Kommentare anschaut, gerade wenn man sich Videos anschaut, wo die Kommentare vielleicht jetzt nicht irgendwie gefiltert oder auch mal moderiert und gelöscht werden, es ist furchtbar. Also die Kommentare sind wirklich oft sehr, sehr negativ, sehr, sehr ungefiltert. Die Leute, gerade bei YouTube, aber auch bei Facebook und Instagram, nehmen da kein Blatt vor den Mund.
Ja, und es ist auch tatsächlich so, dass natürlich viele, am meisten sogar auch Frauen, aber natürlich die meisten Menschen, die in Anführungszeichen anders aussehen, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder ein anderes, wie auch immer, ja, aber so ein, wo ich ja eigentlich sage, nicht mal mehr krass, also kontroverses Thema, weil wir schon mittlerweile durch die Globalisierung gecheckt haben, dass wir verschieden sind und dass es verschiedene Ansätze zu einem Thema gibt. Also so anders sind ja die Leute immer gar nicht, aber die werden angegangen ohne Gleichen. Es findet so viel Hetze statt. Hast du als Social Media Managerin damit zu tun und wie geht man damit um?
Da kann ich sagen, ich mache auch das Community Management und man braucht sich nicht scheuen, Kommentare zu löschen und User zu sperren. Gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ich finde es wichtig, dass man sagen kann, kritisch sein, ja, ist auch wichtig, dass man nicht noch weiter in seine Filterbubble abrutscht, aber das muss eine faire Diskussion sein. Ich brauche keine Hasskommentare auf meinen Kanälen stehen zu lassen oder Leute, die mich einfach nur beleidigen, weil sie mich oder mein Produkt beleidigen wollen. Löschen. Da muss ich immer denken, ich bin das Haus, ich kann meine eigenen Regeln machen und man muss sich nicht auf irgendein Niveau runterlassen und da sagen, ne, jeder hat seine eigene Meinung. Jede Meinung muss nicht auf meinem Channel da sein. Ich bin dafür, dass man diskutieren kann. Es ist auch wichtig, dass man diskutiert, aber man muss sich nicht beleidigen lassen auf seinem Channel.
Da hilft natürlich, ein Social Media Management dazwischen geschoben zu haben, ne? Also weil du nochmal eine unabhängige Person quasi hast, weil das ist ja das Üble auch. Social Media ist nah, es suggeriert Nähe, das heißt, die Angriffe sind auch ganz schnell, ganz nah, gehen übelst unter die Haut. Und wir wissen alle, dass ein blöder negativer Kommentar gegen 50 positive Kommentare, an wen denken wir länger? Natürlich an diesen einen ätzenden Kommentar. Und die Leute wissen das und die spielen auch damit. Und es passiert so viel Scheiß im Netz. Das Schöne ist, die Zivilgesellschaft hat sich da auch neu formiert und es gibt unheimlich viel Hilfsangebote. Schicke ich euch auch unten nochmal in die Beschreibung rein, falls ihr davon betroffen seid. Ihr seid auch nicht alleine. War aber auch ein Punkt, muss ich sagen, dieser Umgang miteinander, der mich auch als junge Frau, auch als Mensch alleine tatsächlich mit so einem Unternehmen, also jetzt nicht voll abgeschreckt, aber schon auf jeden Fall nicht zu meiner Motivation beigetragen hat. Was rätst du solchen Menschen?
Was rate ich? Ganz wichtig, ich trenne das Private von dem Beruflichen. Ich sitze nicht abends um 11 Uhr an meinem Handy und schaue da die Kommentare durch, die ich bekommen habe. Klar, man sollte jetzt nicht vielleicht das komplette Wochenende die Kommentare unbeaufsichtigt lassen, aber man muss sich da wirklich klar Grenzen setzen und sozusagen in den Office-Modus gehen und sagen, jetzt setze ich meine Office-Brille auf und die Kommentare sind nicht gegen mich als Mensch gerichtet, weil in der Regel kennt man die Menschen, die da kommentieren, ja, nicht, sondern die finden halt jetzt irgendwas gerade scheiße und müssen das jetzt unbedingt kundtun und vergessen dann wahrscheinlich eh den Kommentar wieder. Und das muss ich dann auch so differenziert versuchen zu sehen. Das ist schwierig, das wird dauern. Dem begegne ich auch nochmal, wenn ich einen negativen Kommentar sehe, weil man steckt doch da ja was rein von sich selber, man steckt da Arbeit rein und Mühe und ist natürlich auch enttäuscht, wenn es da nicht gut ankommt. Aber da muss man sagen, nee, ich differenziere das, das ist kein Angriff auf mich persönlich. Wie gesagt, wenn der Kommentar einfach nur ätzend ist, dann einfach auch löschen und versuchen, den zu vergessen.
Tut auch natürlich der eigenen Bildschirmzeit ganz gut, ne? Weil ich schon auch gecheckt habe, okay, jetzt auch noch Social Media bedeutet für mich, ich habe auch echt manchmal Tage von morgens bis abends ist dann der Bildschirm an und wenn es nicht der Laptop ist, dann ist es das Handy und wenn es nicht das Handy ist, ist es der Laptop. Hilft dem natürlich auch. Und ich muss auch sagen, mir hat da eine Jugendliche mal geholfen, die auch Laura heißt. Ihr könnt sie in dem Podcast über redaktionelle Jugendarbeit hören. Laura hatte mir mal geraten oder mal gesagt so, naja, das Ding ist halt, wenn du es nicht sagst mit deinen Worten, dann sagt vielleicht jemand anderes was zu deinem Thema und er sagt es aber falsch. Oder sagt es halt nicht so, wie du es gesagt hätte. Oder hat nochmal eine andere Meinung. Und das kann man eigentlich auch verknüpfen mit diesem ganzen Hass, ne? Also wenn einfach kluge Menschen und aufklärerische Menschen mit coolen Ideen, mit guten Ideen auch und mit diesem Willen zum Austausch und der Willen zur Offenheit, wenn die gesilenced werden weiterhin, wenn die auch sich unterkriegen lassen und nicht mehr mitmachen in diesem ganzen im Internet oder die anderen da nicht nachkommen, damit sie auch mal Pause machen können, dann gewinnt halt der Hass und dann gewinnt halt die Idiotie.
Deswegen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, eklige Kommentare einfach löschen. Sich da auch nicht zu scheuen, jetzt bloß wegen Meinungsfreiheit. Manchmal darf man auch Kommentare einfach löschen. Und wenn die Kommentare wirklich ganz schlimm sind, wo man jetzt sagt, das klingt irgendwie illegal, Screenshot machen und das auch gerne an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben.
Ja, Hassrede und sämtliche Formen auch von Shitstorming und so weiter sind strafbar und unser Grundgesetz und unsere Grundrechte zählen auch im Internet. Aber wie gesagt, sich vor allem nicht unterkriegen lassen und nicht schweigen, vor allem ihr seid gut so wie ihr seid, du bist gut so wie du bist und das, was du zu sagen hast, ist richtig und wichtig, weil unsere Geschichten halt auch zählen und das ist es ja auf Social Media, wir erzählen unsere eigenen Geschichten und das ist eine Errungenschaft. Ich meine, wir beide sind aus dem Journalismus, wir beide wissen, dass es früher eine Handvoll Medienmenschen gab, die die Berichterstattung machen konnten. Jetzt können es wir alle. Ich meine, wie geil ist das denn? Das heißt, auch von mir gibt es einen Insta-Channel und mit meinem Bildungskanal und wir werden sehen. Dann war ich schon so, ja, yeah, okay, cool, jetzt bin ich inhaltlich so weit und sag so, yes, jetzt gehe ich auf Social Media und dann ist immer noch, es ist Instagram. Instagram gehört zu Facebook. Facebook ist einer von den krassesten, größten Konzernen mittlerweile im Internet. Ich habe keinen Bock, damit zu machen. Kannst du verstehen, warum ich deswegen keinen Bock habe, Laura?
Kann ich absolut nachvollziehen. Muss ich dann nur überlegen, ist meine Abneigung so groß, dass ich sage, ich will die Chance verpassen, mich mit Gleichgesinnten vernetzen zu können.
Mein Punkt war vor allem auch die Datengeschichte, ne? Weil ich halt auch, ne, du hast ja auch vorhin gesagt, trenne das Berufliche vom Privaten. Und das habe ich probiert, allein schon mit zwei verschiedenen Handys, und auf dem einen ist dann halt Insta drauf und auf dem anderen ist aber dann auch Twitter, und es ist super schwierig, die Daten auseinanderzuhalten. Und das heißt, meine Daten landen dann natürlich bei den Unternehmen. Durch die Kritik, die tatsächlich auch kam, dass dir nichts mehr, quasi auch nichts mehr gehört hat, was du auf Social Media gepostet hast, sind die Unternehmen schon ein bisschen entgegengekommener. Ne? Du konntest mehr Privatsphäre-Einstellungen tätigen. Mittlerweile kannst du auch Auskunft verlangen über deine Daten. Trotzdem wissen wir, dass bei Facebook und damit auch bei Instagram ja deine Daten schon verwendet werden zu, ja, um damit Geld zu machen. Wie macht denn Social Media Geld mit Daten?
Da vielleicht ein kleiner Ausflug zum Facebook-Algorithmus.
Das Gerne.
Ist ein ganz schönes Beispiel, finde ich, wenn man den mal hinterfragt. Also man weiß, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, der Algorithmus ist eine große schwarze Box. Was Facebook zum Beispiel hat durchscheinen lassen, ist, dass es Videos favoritisiert. Wenn man als eine Seite ein Video hochlädt, das länger als 3 Minuten ist, in HD-Qualität ist und so weiter und so fort, kriegt es eine höhere organische Reichweite. Das heißt, ohne dass man es bewerben muss mit so und so viel Euro, wird es mehr Menschen in ihrem Newsfeed angezeigt und vor allem weiter oben im Newsfeed angezeigt. Dann auf Platz 2 nach Videos sind halt dann die kürzeren Videos und dann sind da Fotos. Und das, was der Facebook-Algorithmus am wenigsten mag, sind Links, die man postet. Dann fragt man sich, warum war Facebook das am wenigsten? Denkt man weiter und okay, auf einen Link klickt man, dann kommt man auf eine Seite, auf einen Blog und da bleibt man dann vermutlich.
Ah, weg von Facebook.
Weg von Facebook, weil was passiert, wenn man durch Facebook scrollt? Man sieht Werbung. Und je mehr Werbung man sieht, desto besser ist es natürlich auch für Facebook. Die Werbung ist ja auch in der Regel personalisiert, wo wir dann wieder bei unseren Daten wären.
Klar, also das heißt, natürlich schaut Facebook, was ich gerne mag, damit mir halt natürlich ein Produkt, was in meiner Richtung ist. Denk gerade über Schuhe nach, so, ich bräuchte irgendwie neue Schuhe, zack, bumm, kriege ich natürlich aus Versehen die Werbung gezeigt.
Du kriegst keine Werbung gezeigt, du kriegst die Schuhe gezeigt, die du dir in einem separaten Tab gerade angeschaut hast vor 5 Minuten.
Aber wie? Wie geht das jetzt?
Das geht über Cookies und die sind schon wirklich so weit, oder allgemein die Technik ist so weit fortgeschritten, dass es nachverfolgt werden kann über mehrere Webseiten, über mehrere Tage sogar, wann jetzt die Kaufentscheidung getroffen wurde und durch welchen Klick auf welche Werbeanzeige das passiert ist.
Ja, und unter anderem geht das durch Tracking, also für Nachverfolgung, und unter anderem geht das oder wird das registriert durch diese, die kennen wir bestimmt alle, wenn wir so einen Artikel lesen und dann hast du unten unter jedem Artikel immer so diese kleinen Symbole, die Icons, ja, von wo du es teilen kannst, ja, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Und diese kleinen Icons sorgen halt für die Verfolgung im Endeffekt fast, sodass halt dein ganzer Weg von Facebook zu Seite 50 nachverfolgt ist und immer noch mit Facebook in Verbindung steht.
Wenn ihr euch dafür interessiert, googelt einfach mal nach Customer Journey und schaut euch an, was man da alles für spannende Grafiken und Diagramme sieht. Es ist unvorstellbar, wie weit fortgeschritten das inzwischen ist, wie viele Seiten da miteinander kommunizieren, wie die Cookies da gesetzt werden können und wie präzise diese Customer Journey auch nachverfolgt werden kann.
Jetzt kann ich natürlich dem Unternehmen nicht vorwerfen, Geld zu verdienen. Und wir haben ja jetzt schon gesagt, okay, es wird Geld verdienen durch Werbung vor allem. Gibt es noch andere Strategien, wie Social Media Geld verdienen?
Du meinst jetzt, dass die Daten verkauft werden?
Weiß ich nicht. Passiert das?
Ja, natürlich passiert das.
Ach so, reden wir da mittlerweile öffentlich drüber, oder?
Ich denke schon. Ich glaube, das ist inzwischen nichts mehr, was niemandem bewusst wäre in irgendeinem Winkel von seinem Kopf.
Das ist halt so Cambridge Analytica.
Zum Beispiel.
Genau. Was aber, schau, und das ist halt so mein Ding, ja? Also dann sage ich halt, okay, mich regt das so auf, ja, dass das halt einfach geht. Mir geht es ja gar nicht darum, dass Daten erzeugt werden, ja, weil es ist einfach so. Du nutzt die Technik, du nutzt das Internet, du hinterlässt eine Datenspur, alles klar. Ich habe ja auch nichts dagegen, dass sie sich über Geschäftsmodelle klar werden und mit Werbung und bla, dass es halt für den Nutzer auch die Sachen kostenlos bleiben. Okay. Das Ding ist einfach, was mich so nervt, ist dieses Intransparente und dass so viel gesammelt wird. Von Sachen auch, was wir gar nicht bewusst auf dem Schirm haben, dass das passiert. Alles, was im Hintergrund läuft. Und klar gibt es offiziell durch die DSGVO dieses Kopplungsverbot, dass eigentlich kein digitales Abbild von dir entstehen darf. Wir wissen aber, es entsteht, es gibt es, es wird gemacht. Trotz allem, Datenschutz endet halt nicht an der Landesgrenze, so ist es halt, ne? Und mein Ding ist, lass doch die Leute die Medien nutzen, ohne dass im Hintergrund immer dieser Missbrauch von wirtschaftlichen Interessen stattfindet.
Lilly, wie soll denn da der arme Konzern Geld verdienen?
Ja, und wie soll denn da jemals der Kapitalismus weiterleben?
Also denk nochmal an den Kapitalismus.
Okay, ja. Kann ich so schwer, meine Arbeit, Medienpädagogik ist halt antikapitalistische Arbeit. Ich kläre ja darüber auf, über die Konzerne. Dann mache ich das zur Not auch über die Konzernseite selbst. Also ja, ihr werdet auch ein bisschen was über meinen Weg und meinen Struggle mit Instagram auf Instagram selber erfahren. Ha.
Wenn die Instagram-Story denn mal hochlädt.
Wenn, also wir sind, glaube ich, bei 30 Minuten Uploadzeit, haben heute auch festgestellt, anscheinend ist mein Handy auch zu alt und ich brauche extra für meine Instagram-Arbeit jetzt ein neues Handy. Oh mein Gott, hat es jetzt echt hochgeladen? Nein, es ist immer noch bei 5%. Okay, dann wird es vielleicht heute doch nichts mehr mit der Insta-Story. Habe ich aber denn überhaupt eine Wahl, habe ich mich dann gefragt, so, ne, bei meinen ganzen Kritikpunkten, also ich war ja echt lange auch in diesem Zwist und bin's auch immer noch zwischen, ja, dem Mitspielen oder dem Nicht-Mitspielen, aber ich habe doch gar keine andere Wahl, oder, als mitspielen zu müssen.
Ich denke, es würde auch ohne gehen, wenn du sagst, ich fahre immer zu Konferenzen, ich fahre jetzt nicht da mit den Leuten, aber irgendwann kommt dann wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt, es geht einfach so zeitlich nicht mehr. Überlegt man sich dann, macht man das vielleicht per Handy, per Messenger. Da gibt es ja auch Alternativen zu WhatsApp, was ja der größte ist. Aber nimmt man da vielleicht Telegram, organisiert sich da in Gruppen. Wenn man jetzt sagt, es geht mir da hauptsächlich darum, meine Inhalte zu teilen. Aber da hat man dann natürlich das Problem, ich erreiche das Publikum, das ich schon kenne. Wenn ich jetzt sage, ich will aber mehr Leute erreichen, wie mache ich das dann?
Natürlich da, wo sie sind. Und wo sind sie? Bei den großen Plattformen. Was mich zu einem Gedankenexperiment mal geführt hat, worüber wir alle mal nachdenken könnten. Ich habe mich mal gefragt, ob es eine Internetrevolution wäre, wenn sich alle Menschen, sagen wir mal zwischen 14 und 50, alle dazu kollektiv entscheiden würden, von den großen Plattformen, zum Beispiel Facebook, und Instagram wegzugehen auf Alternativen, die zum Beispiel bei Fediverse zu sehen sind, aber Mastodon ist jetzt mal, um ein soziales Netzwerk zu nennen, eine Alternative, um dahin zu wandern oder ganz woanders hin. Würde das was bewirken?
Ich denke schon. Also klar, man braucht natürlich die Zahl an Leuten, aber man hat dann immer das Problem. Ich habe das persönlich mit Telegram, dass ganz wenige von meinen Freunden, Kontakten Telegram nutzen. Das mal dann doch weiter bei WhatsApp.
Das dachte ich mir halt auch, ne? Also klar, wenn es dir um die Masse von Leuten geht, ne, brauchen wir halt eine Plattform, die diese Masse von Leuten auch befriedigt oder Plattformen. Und ich dachte mir auch, wahrscheinlich werden wir dezentraler sein und eben nicht so zentralisiert auf den großen Plattformen zusammen. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr das seht. Wo wir auch drüber reden können, welche Vor- und Nachteile das hat. Ne? Wir haben ja vorhin schon über was? Micro-Influencing gesprochen.
Micro-Influencer.
Also, dass im Endeffekt ja auch eigentlich ganz cool ist, diese kleineren Grüppchen zu haben. Was aber dann natürlich wiederum, ne, wenn wir halt zusammenarbeiten wollen und irgendwie gemeinsame Sachen haben wollen, kommen wir um die großen Plattformen nicht drüber hinweg. Ha?
Aktuell schaut es tatsächlich so aus, aber man muss wirklich sagen, es verändert sich so schnell so viel. Datenschutzgrundverordnung hatten wir wann? 2018? 2018 ist jetzt dann zweijähriges dieses Jahr. Man weiß ja nicht, wie die Zukunft da ausschaut, was sich da noch alles tut.
Kannst du aber ein bisschen mutmaßen, also wo es hingehen könnte bei Social Media?
Also was ich aktuell weiß, aber wie gesagt, ich betrachte hauptsächlich die großen sozialen Netzwerke, Facebook und Co., dass der Trend wieder zu dem kleineren geht. Was gerade ein großer Trend ist, um zu sagen, das Trendding für Facebook sind Facebook-Gruppen. Facebook-Gruppen gehe eigentlich wieder weg von diesem riesigen, ich verteile es an so viele Leute wie möglich zu, ich verteile es zu der Community, die ich habe. Und was Facebook aktuell macht, beziehungsweise der Facebook-Algorithmus, ist, Posts in Gruppen eine höhere Reichweite zu geben als Seiten zum Beispiel.
Warum auch immer.
Family and Friends.
Also wir werden sehen, es ist unheimlich viel los über die sozialen Netzwerke. Und auch im Vorfeld, bevor wir gesprochen hatten, hatten wir auch überlegt, boah, wie machen wir das, worüber reden wir es? Ich habe mir mal aufgeschrieben, welche Themen allein nur mit Social Media verwandt sind. Klar, es geht um die Handhabung und um die Technik.
Genau, Algorithmen. Wir haben gerade schon über unsere Daten gesprochen, über Sicherheit, Kommentare, Mobbing.
Genau, wir haben natürlich auch über den Einfluss so ein bisschen angesprochen. Schönheitsideale sind drin, ne? Also auch unsere gesellschaftlichen Prägungen, die wir durch Instagram und so weiter haben. Werbung, Geld, Kapitalismus.
Großes Thema.
Unsere Rechte natürlich auch, ne, auch die Bildrechte, die bei Plattformen wie Instagram natürlich eine Rolle spielen, wenn es um Fotos geht. Und ja, ich glaube eigentlich noch ein paar Themen mehr. Falls wir was vergessen haben, sagt uns doch einfach Bescheid. Ansonsten sind wir am Ende angelangt unseres Podcasts und wie immer an dieser Stelle, Laura, wenn du sagst, okay, oder dir vorstellst, liebe Leute auf ihren Weg nach Social Media oder wenn sie schon bei Social Media sind, was hast du diesen Menschen zu sagen? Du hast jetzt die letzten Worte.
Ich glaube, das Wichtigste ist, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, einen Plan haben, eine Strategie im Kopf zu haben und vor allem ganz wichtig, keine Angst davor haben, was auszuprobieren. Und das nicht nur einmal ausprobieren, sondern ein paar Monate ausprobieren und dann zurückzuschauen und sehen, okay, das hat gut funktioniert und auch vielleicht sagen, hat vielleicht jetzt nicht die Leute erreicht, die ich erreichen wollte oder nicht das Engagement gekriegt, das ich eigentlich wollte. Aber das heißt ja nicht, dass ich das jetzt sofort in die Tonne treten muss. Ich kann ja weiter ausprobieren. Und wir sind auch jetzt in so einer Zeit angekommen, wo man sagen kann, ich muss jetzt nicht mehr der perfekte Influencer mit dem kuratierten Feed sein. Ich kann da was ausprobieren. Ich muss meine Stimme finden und meine Stimme so umsetzen und der treu bleiben.
Genau, das machen wir jetzt. Seid gespannt, was so bei der Social-Media-Arbeit bei Alles Meko so passiert und habt im Hinterkopf, dass auch Laura ein bisschen ihre Finger im Spiel hatte, so wie Zaini. Also ich bin nicht ganz alleine und ihr seid auch nicht alleine. Vielen Dank, Laura, es war wunderschön.
Sehr gerne, danke für die Einladung, es war schön hier zu sein.
Gerne wieder und ja, bis zum nächsten Mal bei Meko Talk. Ciao.
Tschüss.
Meko Talk, Lillys Podcast rund ums Thema Medienkompetenz.